Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich freue mich, dass Sie hier sind und ich grüße Sie alle mit dem Wort: Da dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Amen. Wir beten miteinander den 91. Psalm. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor der Pest, die im Finstern schleicht. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Es wird dir kein Übel begegnen, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich auf den Händen tragen. Herr, wir hören viele Worte. Welches ist dein Wort? Wir begegnen so vielen Meinungen. Wie sollen wir uns zurechtfinden? An wen sollen wir uns denn halten? Du gibst uns diesen Tag, damit wir zur Ruhe und Besinnung kommen. Lass uns heute dein Wort hören. Zeig uns den Weg, den wir gehen sollen, und bring uns mit dir zusammen, dem Vater, dem Herrn und Heilern der Welt. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, erhöre uns. Amen.
Thank you.
In Titus, im dritten Kapitel, heißt es: Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Christus, unserem Heiland, damit wir durch diese Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Amen. Stärke die Hände, ermuntert die Herzen. Wir singen vom Lied 337, du höchstes Licht. Nicht das dritte, sondern das zweite Lied, 337, du höchstes Licht, ewiger Schein. 337, die Verse 1 bis 8. Das Evangelium auf den heutigen dritten Sonntag nach dem Erscheinungsfest steht im Johannesevangelium. Und dort wird uns im vierten Kapitel folgende Geschichte berichtet. Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienste des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam und ging zu ihm hin und bat ihn herabzukommen und seinem Sohn zu helfen, denn er war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der Mann sprach zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Gehe hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er hinabging, begegnete ihm seine Knechte und sagten: Dein Kind lebt. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war, Und sie antworteten ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Amen. Wer die Wahl hat, hat die Qual, liebe Freunde. Sicher wissen es heute manche ganz genau, wie sie wählen werden. Schon seit Wochen marschieren sie mit dem Leimkübel durch die Stadt und tapezieren Plakatwände und Bauzäune mit immer besseren und schöneren Parolen. An Informationsständen stehen sie bei klirrender Kälte und frieren sich Hände und Füße ab. Das Wahlvolk soll endlich kapieren, wo es lang geht. Daneben gibt es andere, die sich mit der Wahl schwerer tun. Schon lange machen sie sich Gedanken, soll ich diese oder jene Partei wählen, wo ich bei beiden meine Anfragen und Probleme habe. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Oder soll ich meine Zweitstimme nicht doch den Leuten geben, weil sie nur mit Leihstimmen über die Hürde kommen? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Oder soll ich überhaupt nicht wählen, weil die Wahlmüdigkeit, sprich Wahlverdrossenheit, auch mich gepackt hat wie die Grippe? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ein alter Erfahrungsschatz. Schon vor 2000 Jahren war er in Galiläa von Bedeutung, obwohl damals keine Bundestagswahlen und keine Landtagswahlen und keine Gemeinderatswahlen ausgeschrieben waren. Dort gab es überhaupt keine Wahlen, weil nur ein einziger das Wahlrecht besaß, und das war Herodes Antipas höchstpersönlich. Dieser Landesfürst wählte nach Belieben. Er schickte seine Auserwählte in die Wüste, und er wählte sich die Frau seines Bruders zur Gespielin, nur weil er Abwechslung am Hofe wünschte. Oder dann schickte er den Scharfrichter in Marsch und ließ Johannes den Täufer enthaupten, nur weil es eine liederliche Prinzessin wünschte. Oder er antichambrierte in Rom und buhlte um eine Königskrone, nur weil eine Mätresse eine Krone sehen wollte. Solche Typen schätzen keine andere Meinung. Sie geben nur das von sich, was sie denken. Wenn sie wählen, dann ist die Wahl gelaufen. Deshalb umgeben sie sich mit Höflingen, die keine Stimme haben. Mit aalglatten Bücklinge, die keine Meinung haben, mit dienstfertigen und eilfertigen Kopfnicker, die kein Rückgrat haben, denn wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Dieses Lied war einstimmig, am Hof des Herodes wurde nur nachgesungen. One man, one vote, ein Mann, eine Stimme, diese Forderung galt nur für den Fürsten. Aus diesem Dunstkreis katzenbuckelnder Höflinge kommt jener Mann, von dem diese Geschichte berichtet. Ein Basilikos, ein kleiner König, ein königischer, übersetzt Luther, ein königstreuer, meinen andere, kurzum ein hohes Tier. Aber seine Machtbefugnisse waren gleich null. Seine Kompetenzen gingen nicht weit über den Schreibtisch hinaus. Er war die Stimme seines Herrn, der dann Ja und Nein sagte, wenn es ihm vorgesagt war. Aber eines Tages war bei ihm Wahltag. Eines Tages musste er seine Stimme abgeben. Eines Tages musste er sich entscheiden. Jeder, auch der Untergebenste und hinten Angestellteste, wird einmal vor diesen Erfahrungssatz gestellt werden, wer die Wahl hat, hat die Qual. Damals hießen die Alternativen Glauben oder Wissen, Glauben oder Denken, Glauben oder Zweifeln. Der Mann stand also erstens vor der Wahl zwischen Glauben und Wissen. Und das kam so. Sein Sohn wurde krank. Genauer, das Söhnchen, das Vatersöhnchen, das Muttersöhnchen, das Lieblingssöhnchen stolzer Eltern. Nun ist das von Haus aus kein schwerwiegendes Familienproblem. Wenn es klar ist, wenn Söhnchen krank werden und herumhängen, wenn es klar ist, dass es nur Fieber ist und keine Drückebäckerei vor der nächsten Klassearbeit, dann kommen sie eben für 2 Tage ins Bett. Anschließend ist der Krankheitsfall gelaufen. Damals war es schlimmer. Der Sohn siechte dahin. Man lief zum Leibarzt, man ging zur Hofapotheke, man versuchte allerlei Kuren, aber alles half nichts. Ein Mensch berührt vom Finger des Todes. So beschrieb der Dichter Leonhard Frank einen Sterbenden. Ein Blick, in dem nicht einmal mehr die Kraft eines Blickes innewohnt. Tief ernst, fatalistisch und gefasst zugleich. Und in dieser dunklen Stunde wird dem gebrochenen Vater von Jesus erzählt. Drüben in Galiläa sei er zufällig wieder aufgetaucht. Er sei der Einzige, der jetzt überhaupt noch helfen könne. Ohne Heilung, ohne Heilen gebe es jetzt keine Heilung mehr. Der Mann hielt inne. Sein Herz war hin und her gerissen. Wie sollte er sich jetzt entscheiden? Er weiß, dass alle menschliche Kunst am Ende ist und jetzt soll er dieser fremden Kunde glauben. Er weiß, dass alle medizinische Hilfe versagt hat und jetzt soll er diesem geistlichen Angebot glauben. Er weiß, dass alle Leibärzte kapituliert haben und jetzt soll er diesem Seelsorgearzt, jetzt soll er diesem Seelsorger, jetzt soll er dem glauben. Glaube oder Wissen? Vielleicht haben Sie keinen so schweren Fall zu Hause. Aber der eine bangt auch um sein Kind. Und der andere sorgt sich um seine Mutter. Und der dritte, der kommt heute Morgen hier herein mit seinen ganz persönlichen Nöten. Einer kranken Ehe, einer kranken Beziehung, ein krankes Geschäft. Und nun erreicht uns plötzlich diese Nachricht. Diese Welt ist ja ein einziges Spital, in dem jeder seinen Patienten hat. Und dann erreicht uns diese Nachricht, euch ist heute der Heiland geboren. Dieser Heiland ist in der Nähe. Wie gehen wir darum um? Wie gehen wir damit um? Wir wissen, dass alle menschliche Rettung versagt hat. Und nun sollen wir diesem himmlischen Retter glauben. Wir wissen, dass alle Heilsbringer versagt haben und nun sollen wir diesem Heiland glauben. Wir wissen, dass alle Philosophie heute am Ende ist und nun sollen wir dieser Theologie glauben. Glauben oder Wissen? Da dieser hörte, dass Jesus nach Galiläa kam, ging er hin. Er nahm den 26 Kilometer langen Fußmarsch von Kapernaum nach Kana auf sich. Der Glaube wurde dem Wissen vorgeordnet. Der Mann im Dienste des Königs traf die richtige Wahl. Wieder besseres Wissen, diesem Herrn glauben, darauf kommt es an. Trotz klugen Einsichten, die Aussicht auf diesen Herrn nicht verlieren, darauf werden wir gestoßen. Auch in vermeintlichen Ausweglosigkeiten sich den Hinweg zu diesem Herrn nicht nehmen lassen. Das ist doch das Ziel dieses Textes. Vater Bodelschwing, der Gründer von Bethel, der gleich an 4 Sterbebetten eigener Kinder zu stehen hatte und der wahrlich oft vom Jammer und Not dieser Welt eingeholt worden war, der sagte es so, sich aus der Welt der Angst aufmachen und zum Vater gehen. Das ist die Botschaft. Das ist das Evangelium. Sich aus der Welt der Angst aufmachen und zum Vater gehen. Selbst die Krankheit zum Tode, die Schuld, kann uns nicht hindern, dieses Wagnis des Glaubens einzugehen, so wie dieser Hofbeamte in Kapernaum. Er ging
Und nach 7-stündigem Marsch stand er vor Jesus und damit zweitens vor der Wahl zwischen Glauben und Denken. Und das kam so. Als Jesus diese Bitte gehört hatte, da ließ er diesen Bittsteller kalt abfahren. Wenn ihr nicht Glauben und Wunder seht, dann könnt ihr nicht glauben. Wie eine kalte Dusche traf diesen Mann. Ist das der Seelsorger, der sich um die Seele sorgt? Ist das der Heiland, der die Leute heilt? Ist das Gottes Sohn? Was soll ich eigentlich von diesem Manne denken? Er wusste noch nicht, was Hermann Betzel so sagte, dass Wunderglaube viel schlimmer als Unglaube sei. Aber er blieb beim Glauben. Demütig bat er diesen Jesus, komm herab, ehe mein Sohn stirbt. Nun hätte doch Jesus diese Bitte erfüllen müssen. Nun hätte doch Jesus nach Stock und Hut greifen müssen. Nun hätte er doch nach Kapernaum gehen und dort im Hause zeigen müssen, wer der Herr im Hause ist. Aber stattdessen sagt er nur, geh, dein Sohn lebt. Der Mann hält inne. Wieder ist sein Herz hin und her gerissen. Wie soll er sich entscheiden? Er denkt, dass ein Hausbesuch diesem jungen Mann helfen könnte. Und nun soll er diesem Wort glauben. Er denkt, dass eine Handauflegung dieses Geschick wenden könnte. Und nun soll er diesem einen Wörtlein glauben. Er denkt, dass wenigstens ein Salbendöschen oder ein Medizinfläschchen fällig wäre. Und nun soll er diesem kleinen, winzigen, einzigen Sterbenswörtlein glauben. Glauben oder denken. Wir denken doch auch, dass heute Männer mit heilenden Gaben an die Krankenbetten treten müssten. Wir denken doch auch, dass heute in Healing Sessions, in Heilungsstunden die Kranken auf Bahren und die Lahmen auf Rollstühlen nach vorne auf die Bühnen und Emporen geschoben werden. Wir denken doch auch, dass sie dann unter diesen heilenden und segnenden Händen aufspringen müssten und ein Halleluja singen und Halleluja sprechen. Glauben oder denken? Der Mensch glaubte dem Wort und ging hin. Unverzüglich machte er sich auf den Weg. Der Glaube wurde dem Denken vorgeordnet. Der Mann im Dienste des Königs traf wieder die richtige Wahl. Warum wünschen wir uns unübersehbare Zeichen? Warum verlangen wir unübersehbare Wunder? Warum sind wir heute das Geschlecht, das Zeichen und Wunder sucht? Dieser Herr hat uns doch sein Wort gegeben. Jeden Tag begegnet es uns in der Bibel. Keiner muss wortlos leben. Wenn er sagt, sorge nicht, dann muss ich doch nicht denken, ob er auch das Sorgerecht ausüben kann, sondern dann darf ich glauben, dass er sorgen kann. Und wenn er sagt, fürchte dich nicht, dann muss ich doch nicht denken, ob er auch diesen Schutz meines Lebens übernehmen kann. Nein, dann darf ich glauben, dass er schützen kann. Und wenn er sagt, dein Kind lebt, deine Mutter lebt, dein Sohn lebt, deine Ehe lebt, dann muss ich nicht denken, ob er den Leben schaffen kann, sondern dann weiß ich, dass er Leben und Glauben schafft. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Glücklich sind, die Gottes Wort für bare Münze nehmen. Glückselig die, die Gott beim Worte nehmen. Aber unser Regierungsbeamter war noch nicht zu Hause. Der Rückweg zog sich lange hin, viel länger als der Hinweg. Einen ganzen Tag war er unterwegs und dabei wurde er vor die letzte Wahl gestellt, nämlich die Wahl zwischen Glauben und Zweifeln. Immer, wenn die Wege lang werden und die Ziele sich hinziehen, dann keimt der Zweifel auf. Zuerst meldet er sich als kleine Beunruhigung und dann wird er größer und stärker wie ein Geschwür und schließlich greift er auch den Glauben an und tötet ihn grausam ab. Ob es denn wahr ist, ob es denn wirklich ist, ob denn nicht alles Lug und Trug ist. Der Heimeilende bleibt stehen. Wieder ist sein Herz hin und her gerissen. Wie soll er sich entscheiden? Er zweifelt, ob der Sohn lebt. Und doch soll er an diese Tatsache glauben. Er zweifelt, ob denn Jesus Wunder tun kann, und doch soll er diesem Wundermann glauben. Er zweifelt, ob dies alles wahr ist, und doch soll er an Wunder glauben. Glauben oder Zweifel? Wie lange sind Sie schon auf dem Wege? Und mit welchen Zweifeln haben Sie denn zu kämpfen? Ob es denn wahr ist, dass dieser Herr in den Makrokosmos dieser Welt und in den Mikrokosmos meines Lebens eingreifen kann? Ob es denn stimmt, dass auch Schmerzen und Krankheiten nicht seinen Händen entlassen sind? Ob ich mich denn darauf verlassen kann, dass auch Todesmächte vor dieser Lebensmacht kapitulieren müssen? Ob es denn wahr ist? Dieser Herr, dieser Mann ließ sich nicht übermannen. Er setzte den Glauben vor den Zweifel. Zum dritten Mal traf er die richtige Wahl. Und während er hinging, begegneten ihm die Knechte und sagten: Dein Kind lebt. Lange musste er warten, sehr lange. Erst nach einem Tag und nach einer Nacht bekam er die Bestätigung. 24 Stunden dauerte es vom Glauben zum Schauen. Es kann sein, dass es bei Ihnen noch viel länger dauert. Es kann sein, dass es bei Ihnen nicht nur 24 Stunden, sondern 24 Tage oder 24 Wochen, ja, dass Ihnen 24 Jahre auferlegt sind. Aber, liebe Freunde, selbst wenn es 2400 Jahre wären, denn 1000 Jahre sind vor ihm wie ein Tag, wenn es 2400 Jahre wären, es kommt der Tag, an dem wir es schauen können, das Kind lebt, der Mann lebt, die Mutter lebt, die Ehe lebt, ich Todgeweihter lebte, oh, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Jesus ist der Garant dafür. Er kann helfen und heilen. Mehr. Er kann retten und erlösen. Mehr. Er kann Leben und Seligkeit schenken. Ihn müssen wir wählen, so wie der Mann im Dienste des Königs. Drei Voten für den Glauben. Drei Stimmen für den Herrn. Drei Kreuze für das Kreuz Jesu. Amen. Und nun lassen Sie uns dieses Lied singen, das ich schon zitiert habe. Das ist das Lied 462, die Verse 2 und 5 und 8.
Tausend Stimmen dringen auf uns ein, lieber Herr. Welcher sollen wir folgen? Viele Wege bieten sich an. Welchen sollen wir gehen? Glauben und Zweifel machen uns zu schaffen. Wie können wir glauben? Du sprichst zu uns. Du lädst uns ein. Du willst uns deine Macht zeigen. Danke, Herr. So beweise nun deine Macht an unseren Kranken und Elenden. Hilf denen, die am Ende sind. Heile du, wo kein Mensch mehr heilen kann. Unsere ganze Welt ist krank. So bitten wir dich heute besonders, dass du Männer und Frauen in die Regierungsverantwortung stellst, die sich ihrer Verantwortung dir gegenüber bewusst sind. Schütze alles Leben, gerade auch das ungeborene Leben. Bewahre uns den Frieden. Lass uns dankbar bleiben für all deine Fürsorge. Stehe den Bedrückten und Unterdrückten bei. Hilf den Notleidenden. Denke an die Alleinstehenden. Segne die Familien. Lass es unseren Abiturienten im Examen gelingen. Herr, tröste unsere Trauernden. Schenke und erhalte uns den Glauben an dich, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle. Wir beschließen mit Lied 439, die Verse 1 bis 4. Bei unserem Opfer heute, liebe Gemeinde, denken wir besonders an die kranken Söhne und Töchter, Väter und Mütter, die Aussätzigen in Bhutan, in Nepal und Indien. Dort arbeitet die Aussätzigen-Mission mit Sitz in Esslingen. Wir geben dieses Geld gerne weiter und danken für Ihr Geben. Von Montag bis Donnerstag um 17.15 Uhr sind unsere Kurzgottesdienste. Am Dienstag um 20 Uhr drüben in der Schlosskirche ist unsere Stunde der Bibel. Mitten unter den Löwen, Daniel 6, besprechen wir und wir laden dazu herzlich ein. Dienstag, 20 Uhr, Schlosskirche. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel der erste Satz aus der Sonate D-Moll von Max Reger. Und jetzt hören wir noch einmal die Posaunen der Stiftsgemeinde. In der Gemeinde ist verstorben und wurde in der vergangenen Woche kirchlich bestattet. Heinz Janssen, Uhlandstraße 13, 53 Jahre. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er wird auch mich von den Toten auferwecken. Er gibt Kraft zu dieser Pflicht. Dies ist meine Zuversicht. Gehen auch Sie mit dieser Zuversicht hinein in diese neue Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.